Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 382 vom Computer Club 2. Und heute haben wir einen Gast, der wird aber erst nachher vorgestellt, ist eine kleine Überraschung. Aber diejenigen, die wissen, was sich zurzeit tut und welche Messe gerade aktuell ist oder war, können das sicherlich schon ahnen. Aber erstmal ist ja noch einer unserer ständigen Mitstreiter dabei, der Heinz Schmitz. Ohne ihn geht's ja noch nicht mehr.
Ja, auch ich sage allen hallo, herzlich willkommen zu unserer Folge 382. Ja, lieber Wolfgang, du hast einen Gast ans Telefon geladen, der wirklich interessante Sachen erzählen kann.
Ja, dann begrüßen wir auch unseren Gast, Felix Buschbaum. Einen schönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend, ihr zwei. Schön, wieder von euch zu hören.
Ja, für diejenigen, die nicht wissen, wer Felix Buschbaum ist. Felix Buschbaum ist eine Presseagentur, Unternehmensberatung und so etwas. Und wir kennen uns aus einer Zeit, als wir alle zusammen noch einen gemeinsamen Dienstherrn hatten. Wir waren freie Mitarbeiter vom WDR und der Felix Buschbaum hat mit uns zusammen den WDR Computer Club gestaltet und fleißig mitgearbeitet. Und das ist natürlich schon ein paar Tage her. Und danach ist er dann, er hat in der Zeit auch schon Bücher geschrieben, weiß ich noch, Lösungsbücher zum Beispiel für Spiele. Und war von Anfang an in der ganzen Computertechnik, alles was mit Spielen zu tun hat, sehr intensiv drin und in den anderen Sachen auch sehr tief. Und dann hat er sich selbstständig gemacht. Felix, erste Frage ist natürlich, läuft bei dir alles gut?
Bei mir läuft alles gut. Die Games-Branche brummt und damit dann auch mein PR-Geschäft. Insofern, ich kann nicht klagen im Moment. Gerade jetzt im Vorfeld der Gamescom ist bei uns natürlich eine ganze Menge zu tun.
Ja, das ist schön, da freue ich mich drüber. Ja, du hast schon gesagt, die Gamescom im Vorfeld hat es also eine ganze Menge Arbeit für dich gegeben und die ist ja im Moment gerade aktuell. Jetzt ist für mich immer so die Frage, da ich mit Spielen eigentlich nichts zu tun habe, ich muss mich hier wirklich mal outen, ich bin kein Computerspieler. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal irgendein Spiel auf meinem Computer. Ich wüsste auch gar nicht, was ich damit machen soll. Das raubt mir einfach nur die Zeit. Ich mache andere Sachen in dieser Zeit. Aber du bist ja nun sehr tief in dieser Branche drin. Du steckst ja da wirklich drin über beide Ohren. Und was mich interessiert bei dir, wie entwickelt sich denn diese Szene, dieses Spielen am Computer? Ist das wirklich ein solcher Wirtschaftsfaktor geworden, wie man vor 10 Jahren gedacht hat?
Ja, also ich sag mal, die diesjährige Gamescom zeigt es eigentlich dieser Tage jetzt aktuell wieder. Die Branche oder die Messe ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Der Bereich Gaming, sag ich mal, wird ja auch zwischenzeitlich auch von den Politikern aus Berlin unterstützt. Wir hatten in diesem Frühjahr sogar die zweite Bundestags-LAN, wo ganz aktuell im Deutschen Bundestag auch Politiker sich mit Branchenvertretern getroffen haben, über Zukunftsvisionen gesprochen haben und auch Herr Wirtschaftsminister Rösler die Laudatio gehalten hat und mitdiskutiert hat, einfach unter dem Aspekt, dass die Gamesbranche mittlerweile ein ganz, ganz großer Faktor auch für Deutschland ist. Wir haben eine ganze Menge an Publishern, vor allem aber auch Entwicklerstudios, die heute hier auf deutschem Boden sitzen und allein, sag ich mal, da ist schon ein Riesenpotenzial, ganz abgesehen davon, dass natürlich Deutschland mit der größte Markt für Computer- und Videospiele dann im Endeffekt beim Verkauf an den Endkunden darstellt. Und insofern ist natürlich auch die Gamescom hier in Deutschland als, sag ich mal, die führende Leitmesse hier in Europa ein ganz, ganz entscheidender Faktor und da ist wirklich Potenzial drin.
Diese Spiele, die haben sich entwickelt. Ich kenne, wie gesagt, vor 10 oder 15 Jahren, da habe ich mal so ein paar Spiele gehabt. Das waren mehr oder weniger textbasierte Spiele mit einfachen Grafiken. Wenn ich heute so etwas sehe, das sind ja Echtzeit-3D-Animationen. Sind alle Spiele eigentlich so Actionspiele in Echtzeit in 3D oder kann man da irgendwo Strukturen sehen, dass man sagt, es gibt also, sagen wir mal, Spiele für Kinder, da hüpfen irgendwelche Häschen rum, es gibt Spiele für Erwachsene, es gibt Spiele für Leute, die gern rumballern, es gibt auch noch Denk- oder intellektuelle Spiele. Kann man so eine Struktur aufbauen?
Ja, also im Prinzip kann man es genau, wie du es gerade gesagt hast, also wirklich sehr breit differenzieren. Also wir sind weit davon entfernt, dass wir, sag ich mal, so einen typischen Core-Gamer haben, der sich auch nur für einen Genre interessiert. Wir haben natürlich, sag ich mal, die Trends, die immer höher, weiter, schneller gehen. Wir haben immer stärkere Prozessoren, wir haben immer leistungsfähigere Grafikkarten, die natürlich immer mehr ermöglichen. Wir sehen es an der aktuellen Konsolengeneration, jetzt die neue Xbox, die neue PlayStation. Und auch schon die Wii U, die wir seit einigen Monaten im Handel haben, da ist natürlich immer mehr möglich. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Trends, die, sage ich mal, im Gaming-Bereich nicht so funktionieren, wie ursprünglich mal gedacht. Also beispielsweise 3D im Gaming ist eigentlich ein Trend, der war relativ kurzlebig und wird von vielen Branchenexperten heute quasi schon als tot oder als nicht mehr existent bezeichnet. Und wir haben natürlich neben diesen Games, die primär wirklich diejenigen ansprechen, die seit Jahren spielen und die auch immer sagen, wir möchten immer was Schickeres, was Größeres, was Komplexeres sehen, haben wir natürlich auch immer noch Spiele, die sich wirklich auch an Kinder richten, die sich an Menschen richten, die vielleicht im, ich sag mal, fortgeschrittenen Alter, die niemals gespielt haben, jetzt dem Thema Gaming zuwenden. Wir haben Spiele, die beispielsweise auch, sag ich mal, klassisch zugeschnitten sind auf das weibliche Geschlecht mittlerweile. Also wir sind ja nun seit Jahren nicht mehr in dem Bereich, dass das Gaming eine Männerdomäne ist. Und natürlich durch die neuen Plattformen, die dazugekommen sind, ich sag jetzt mal Mobile Gaming, also iPad, iOS, sämtliche Android-Geräte, da sind natürlich ist natürlich ein ganz neuer Markt entstanden, der natürlich auch, sag ich mal, jetzt wieder andere Technologien erfordert hat und wo wir natürlich einfach aufgrund der Leistungsfähigkeit dieser Geräte, die natürlich auch schon beeindruckend ist, aber noch weit entfernt ist von dem, was ein Gaming-PC oder auch eben eine aktuelle Spielkonsole leistet, dass wir da auch, sag ich mal, nach wie vor, Grafiken und Gameplay haben, was, sag ich mal, vom Leistungsniveau deutlich tiefer ist, wo wir vielleicht als Veteranen sagen würden, das haben wir schon mal so zu Amiga-Zeiten gesehen. Und was wir natürlich auch immer wieder haben, was immer wieder hochkommt, auch in diesem Jahr wieder ein Thema, es ist eine sogenannte Retro-Welle, dass also wirklich Spiele vom Gameplay her und auch vom Design her wieder aufgelegt werden, wo man eigentlich sagt, die haben mit aktuellen neuen Trends gar nichts zu tun, aber die gehen wieder zurück zu den Wurzeln ein bisschen und setzen wieder primär auf Gameplay und verzichten auf zu viel technisches Brimborium. Also da kann man eigentlich schon sagen, dass die Games-Branche doch wirklich heute sehr, sehr breit aufgestellt ist für alle Altersgruppen, für beide Geschlechter und wirklich auch für den Gelegenheitsspieler wie für den Dauerspieler oder auch für den Einzelspieler und den Multiplayer was bietet. Also da ist das Portfolio, glaube ich, so breit gefächert, wie es eigentlich nur sein kann im Moment.
Felix, darf ich mal eine Frage dazwischen stellen zu den Hardware-Plattformen? Man kennt ja die Spielkonsolen, also die Xboxen und die Nintendos und wie auch immer das ist. Und du sagtest ja soeben die Android- oder iOS-Geräte. Was ist denn mit den PCs oder den normalen Macs? Wie schlagen die sich denn in der Spielbranche? Oder sind die Leute, die wirklich ernsthaft spielen, alle auf irgendeiner Konsole?
Also der PC, sag ich mal, ist immer noch der Fels in der Brandung. Also er ist ja über Jahre lang totgesagt worden im Gaming-Bereich, gerade als jetzt die aktuelle Konsolengeneration aufkam. Aber PC ist nach wie vor ein Thema. Gerade, es ist halt ein bisschen abhängig vom Genre. Ich sag mal, wer auf schnelle Action-Games steht, wer auf Rennspiele oder Sportspiele steht, der ist, sag ich mal, natürlich mit der Spielkonsole besser bedient. Allein schon, weil ich in der Regel einen größeren Fernseher als einen Monitor habe. Und da sind auch die Konsolen mit für ausgelegt. Wenn ich aber beispielsweise hingehe und ein Online-Rollenspiel, ich sag jetzt mal den Klassiker World of Warcraft spielen möchte, oder wenn ich Strategiespiele spielen möchte, wie Command & Conquer oder StarCraft, oder wenn ich ein klassisches Adventure spielen möchte, da hat der PC nach wie vor eindeutig die Nase vorn und ist also wirklich die Plattform der Wahl. Und natürlich hat ein PC, sag ich mal, das Problem, dass man regelmäßig nachrüsten muss, wenn man immer up-to-date bleiben möchte. Aber das ist, sag ich mal, den meisten PC-Gamern, die sagen dann entweder, sie rüsten ab und zu ein bisschen nach oder oder akzeptieren dann gegebenenfalls, dass sie nach 2-3 Jahren nicht mehr alles aus einem Spiel rausholen können. Aber der PC ist nach wie vor, entgegen aller Gerüchte, nach wie vor wirklich, wie ich gerade schon sagte, ein Fels in der Brandung und wird auch, glaube ich, in den nächsten Jahren weiterhin ein Thema sein bei den Gamern.
Felix, wie sieht's denn anteilmäßig aus mit den Geräten, mit den Spielern, die online spielen und mit den Spielern, die für sich zu Hause ganz allein sitzen und gegen den Computer kämpfen?
Ja, also zum einen vielleicht ganz kurz, wie gesagt, also Mac-Spieler sind genauso wie die PC-Spieler natürlich nach wie vor mit an Bord, wobei der Mac-Spieler natürlich, sag ich mal, traditionell ein vergleichsweise kleineres Feld abbildet. Also es gibt weniger Mac-User, die dementsprechend auch da aktiv sind. Das heißt, Mac-Spiele sind nach wie vor nicht so populär und es werden nicht so viele Spiele für Mac umgesetzt wie für PC. Was den Multiplayer-Singleplayer-Bereich betrifft, da ist der große Schritt natürlich immer mehr in Richtung Multiplayer. Also es gibt natürlich immer noch ganz, ganz viele Gamer, da schließe ich mich auch selbst nicht aus, die gerade wenn es um Spiele wie um Sportspiele geht oder eben Online-Rollenspiele oder natürlich auch Ego-Shooter, sag ich mal, macht der Singleplayer-Part natürlich mittlerweile nur noch einen ganz, ganz geringen Teil aus. Und im Prinzip wirklich der Spielspaß geht dann erst im Multiplayer-Bereich los. Da habe ich dann natürlich dann die Möglichkeit, in verschiedenen Gruppierungen, in verschiedenen Größen weltweit gegen andere Spieler, mit anderen Spielern gemeinsam zu spielen. Und der Multiplayer-Part ist, sag ich mal, heute für ein Spiel, sei es nun auf einer aktuellen Konsolengeneration oder auf einer Playstation, für die meisten Genres im Prinzip unerlässlich. Also es kommen natürlich noch so klassische Spiele wie eben im Casual-Bereich oder eben Adventures. Die kommen natürlich auch gut noch ohne einen Multiplayer-Part aus. Die sind natürlich auf Singleplayer ausgelegt. Aber in den meisten Genres, sag ich mal, ist der Multiplayer-Part auf jeden Fall ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium.
Gibt es neue Trends jetzt in 2013?
Wenn ich mir so die Gamescom anschaue und auch das, was im Vorfeld schon angekündigt worden ist und was wir jetzt auch sehen, ist wirklich, es gibt neue Trends, aber es ist wenig. Also ich habe schon im Vorfeld der Messe auch die Line-Ups gesehen und wusste dann auch entsprechend, was wirklich kommt. Also die großen Firmen setzen auf viel Bewährtes. Es kommt natürlich, sag ich mal, alles mit einer neuen Generation, mit einer neuen Fortsetzung, wird das alles angepasst an die neuen Hardware-Möglichkeiten, sowohl am PC als auch auf den Konsolen. Aber man sieht sehr, sehr viele Fortsetzungen von schon bewährten Franchises. Es kommen natürlich immer ein paar neue Aspekte hinzu. Gerade, sage ich mal, die technischen Möglichkeiten lassen ja auch immer ein bisschen mehr zu. Aber es sind gerade in diesem Jahr, möchte man sagen, relativ wenige wirkliche Trends. Und man kann im Prinzip sagen, die großen Entscheidungen laufen so im Moment ein bisschen bei den Konsolen, diese Wahlen PlayStation gegen Xbox. Das ist so ein bisschen das Duell, was wir auch, glaube ich, im Weihnachtsgeschäft noch sehr, sehr schön werden beobachten können auf der Konsolenseite und wie vielleicht die Wii U von dem Ganzen dann doch noch profitieren kann. Die schwächelt ja in den letzten Monaten ein bisschen oder auch nicht. Wir sehen im Free-to-Play-Bereich so ein bisschen, dass wir da wirklich am Scheideweg angekommen sind, dass da irgendwann eine gewisse Marktbereinigung stattfindet, dass die großen Firmen zum Teil oder die starken Firmen diesen Bereich überleben, weil während andere im Moment wirklich mit Zahlen zu kämpfen haben, die nicht gut aussehen. Und man sieht natürlich ganz, ganz groß, dass der Mobile-Gaming-Bereich, dass dem in weiten Teilen natürlich die Zukunft gehören wird, weil auch da die Leistungen der Geräte immer größer werden und natürlich immer mehr Gamer auch dann einfach den Vorteil nutzen möchten, dass sie beispielsweise vernetzt spielen, dass sie mobile mit ihren Geräten Games weiterspielen, die sie beispielsweise zu Hause auf dem PC oder auf ihrer stationären Konsole begonnen haben.
Mhm. Ja, die Technik macht's möglich. Felix, ich glaube, du könntest noch stundenlang erzählen, so tief steckst du da drin. Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du uns geholfen hast, mal so einen kleinen Blick auf das zu werfen, was sich im Spielebereich tut, der bei uns im CC2 immer ein bisschen zu kurz kommt. Und ich denke, wir werden wieder voneinander hören. Und wir haben ja schon mal so grob angedacht, dass du mit einer Neuigkeit in eine der nächsten Fernsehsendungen kommst. Das sehen wir mal in 2-3 Monaten irgendwann, wenn es soweit ist. Aber für heute sage ich erstmal herzlichen Dank für deine Zeit, die du uns geopfert hast und würde mich freuen, wenn das klappt mit der Fernsehsendung.
Wolfgang, ich habe zu danken und wir werden uns in jedem Fall im Herbst noch an der Fernsehsendung sehen. Termine werden fest eingetragen in den Kalender und dann sprechen wir über die Situation im Weihnachtsgeschäft und das, was so 2014 auf die Gamer zukommen wird. Gerne.
Alles klar. Dankeschön. Schönen Abend noch. Tschüss, Felix.
Tschüss, Felix.
Dankeschön. Tschüss.
Das ist ja schon ein Riesenmarkt.
Ja.
Auf dem wir beide jetzt davor hängen, weil wir beide jetzt keine Gamer sind. Ne? Mein lieber Wolfgang, möchtest du auf deinem Linux-Rechner nicht einen Mac-Emulator haben?
Stimmt, möchte ich nicht.
Nicht? Okay, dann brauchen Sie nicht zuzuhören.
Also, ein richtiges Betriebssystem ist mir doch dann lieber. Warum soll ich denn ein Unix-System auf einem Linux-System emulieren? Dann arbeite ich doch direkt auf Linux.
Ja gut, viele Anwendungen, Mac-Anwendungen laufen eben nur auf der API von Apple.
Aber braucht man die eigentlich, diese Anwendungen?
Die Apple-User brauchen das.
Ja gut,
aber es gibt Apple-User, ja zum Beispiel auch, du kannst ja auf dem Linux-Desktop kannst du ja auch mit Wine, hast die Windows-API und kannst dann da Windows-Programme laufen lassen.
Ja.
In dem Linux-Desktop. Und die Open-Source-Software Darling soll sowas ermöglichen für die macOS-Anwendungen. Ein tschechischer Entwickler ist da dran und möchte gerne das der Open-Source-Gemeinde zur Verfügung stellen. Im Moment gibt's da noch nicht viel. Es gibt also gerade mal eine Konsolenanwendung, die eher zu Demo-Zwecken ist. Aber man kann den Quellcode schon runterladen. Er liegt bei GitHub bereit. Also für die Linux-Leute, die gerne mal wissen wollen, wie eine Mac-API sich anfühlt, das ist https://github.com/lubosd, also lubosd, /darling. Also wenn du das ausprobieren willst, kannst du es gerne runterladen.
Na, ich gucke mir das lieber bei dir an, wenn wir uns das nächste Mal im Studio treffen. Dann brauche ich den Kram nicht zu installieren, weil...
Ja, da warten wir aber, bis der ein bisschen weiter ist. Die reinen Line-Anwendungen, die Zeilenanwendungen sind nicht so attraktiv.
Mhm.
Denn da hast du ja wieder einen Unix.
Ja, siehst du einen großen Bedarf dafür, dass irgendwelche Leute, die einen Rechner haben, auf dem ein natives Linux-System läuft, da drauf ein Unix-System mit dem Namen Mac irgendwas oder OS irgendwas emulieren wollen?
Also wenn man was andersrum sieht, ich komme ja aus der Windows-Welt. Auf meinen Windows-Maschinen sind überall virtuelle Maschinen drauf, die Linux spielen, weil man die einfach braucht.
Ja.
Leider gibt es keine Mac-Anwendung. Die hätte ich auch ab und zu gerne mal, eine Mac-Emulation in einer virtuellen Maschine. Wir hatten mal irgendwann eine in einer Fernsehsendung, die war aber alles andere als stabil. Die konnte man starten und wieder stoppen und das war alles. Das wäre schon interessant, wenn Apple da etwas kooperativer wäre, dass man auch mal ein Mac-Feeling auf einem normalen Rechner hat und das mal ausprobieren kann. Mhm. Aber da die ja immer Software und Hardware aus einer Hand liefern wollen, werden die das wahrscheinlich nie zugeben. Da muss man mal schauen, vielleicht macht da die Open-Source-Community wirklich mal eine Lösung.
Ja, ist die Frage, inwieweit das legal ist. Denn man muss ja im Grunde genommen dann das Betriebssystem da drauf laufen lassen auf einer anderen Hardware. Und wenn ich mich recht entsinne, untersagt das ja Apple.
Ja, also Apple ist da ein bisschen unhandlich. Wir werden das einfach mal weiter beobachten und schauen. Ja. Vielleicht kriegen wir wirklich mal ein Mac OS, mit dem man dann so mal rumspielen kann und nicht extra für noch eine Hardware kaufen muss.
Mhm. Kannst du dich erinnern, vor einigen Sendungen habe ich mal etwas über virtuelle Geldbörsen besprochen, Bitcoin.
Yes.
Und jetzt müssten wir noch mal kurz darüber sprechen, weil diese Geschichte mit Bitcoins unter bestimmten Umständen problematisch werden kann. Und zwar das, was der Felix Buschbaum vorhin gesagt hat, dass auch die Spiele immer mehr auf mobile Geräte kommen. Das ist natürlich auch jetzt mit Bitcoins so. Da gibt es also Bitcoin-Wallet-Apps. Und die sind unsicher, wenn es unter Android läuft. Warum sind die unsicher? Nun, dieser Zufallszahlengenerator von Android, der erzeugt nur, oder mit dem lassen sich nur ungenügend gute Schlüssel erzeugen. So, und die privaten Schlüssel, die man so hat von Coinbase und so, die sind in Ordnung, wenn man die übernimmt. Aber wenn man unter Android neue Schlüssel generiert, dann sind die unsicher. Das sollte man also lassen. Und den Anwendern wird insgesamt gesagt, sie mögen doch abwarten, bis ein Update dieser Apps da ist. Denn ansonsten kann die Bitcoin-Adresse gestohlen werden. Und damit sind die Bitcoins weg. Die hat der Eigentümer dann nicht mehr. Der ist dann nicht mehr der Eigentümer. Und das gesamte Geld, virtuelle Geld, das Bitcoin-Vermögen, ist dann eben futsch. Also, unter Android mit Bitcoin vorsichtig sein, im Moment gar nichts mehr machen, warten, bis ein Update da ist und diese alten, unsicheren Schlüssel müssen dann dringend gelöscht werden. Und wenn das Update da ist, dann kann man neue Schlüssel generieren. Wahrscheinlich werden die dann auch sicher werden, das werden wir hinterher irgendwann wieder erfahren. Aber immer mal darauf achten, ob die Bitcoin-Wallet-Apps mittlerweile ein Update erfahren haben.
Apropos Schlüssel. Die Firma Schlage, geschrieben in USA, hat mit dem Primus-Schlüsselsystem ein besonderes Schlüsselsystem, also richtige zum Türaufschließen Schlüssel, gebaut oder ist sehr erfolgreich damit. Das hat nicht nur einen normalen gezackten Bart und die Kerben, wie wir sie kennen, sondern die haben in den Kerben nochmal einen Bart drin, eine Fräse drin. Sie sind also mit einem normalen Kopierer nicht so wirklich leicht zu kopieren. Das ist sehr mechanisch sehr aufwendig. Man muss da also richtig eine Fräse haben, die das macht und nicht einfach nur so ein Schleifmaschinchen, das man in jedem Geschäft, das einem Schlüssel nachmacht, hat. Okay. Jetzt sind zwei Studenten hergegangen und haben eine kleine Software geschrieben, die reicht, wenn man den Schlüssel auf beiden Seiten fotografiert oder scannt. Und dann erstellt die Software ein Modell daraus, das man auf einem 3D-Drucker ausdrucken kann und kriegt dann den Drucker 1:1. Wenn man den bei einem Dienstleister wie Sharpways oder eMetalize ausdrucken lässt, dann kriegt man das auch in wie einen gesinterten Schlüssel aus Titan. Der kostet $150 ungefähr und schon kann man in die Primus-Schlösser einbrechen quasi.
In Plastik kostet aber nur $5, ja?
Ja, das ist viel billiger. Gut, ich weiß nicht, wie lange so ein Plastikschlüssel hält, um damit, gut, wenn man einbrechen will, reicht ja einmal.
Genau. Die beiden Jungs, die du da meinst, das sind die David Lawrence und Eric van Albert vom MIT, glaube ich, ja?
Genau, ja. Die haben das gemacht. Und die sind mittlerweile so weit, die kennen mittlerweile die Codierung der Schlüssel, da stehen ja immer so Seriennummern drauf und wenn man diese Codierung hat, dann können die automatisch das 3D-Modell erzeugen und nachdrucken lassen. Also sie brauchen dann nicht mal mehr den Schlüssel zu kennen. Übers Telefon könnte man denen die Seriennummer sagen und schon können die einem den Schlüssel nachbauen.
Ich habe einen Tresor im Wohnmobil. Und da wollte ich mir einen Schlüssel nachmachen lassen. Jetzt gerade, aktuell. So, und das ist ein Doppelbartschlüssel, also das gleiche, was die beiden Herren da vom MIT auch nachgemacht haben. Und da habe ich gedacht, na ja, gehst du mal irgendwo blauäugig zum Schlüsseldienst? Hat er gesagt, nee, das ist ein geschütztes Profil. Da, geschützt, das ist ein kleiner, 55 mm langer Schlüssel, in der Mitte ein Loch, wie früher die alten Schrankschlüssel waren, nur dass er einen doppelten Bart hat und auf jeder Seite 7 oder 8 Zuhaltungen oder sowas. Aber das geht eben nicht. So, dann habe ich also gesucht im Internet. Unter anderem bei der elektronischen Bucht habe ich dann komplette Schlösser gefunden. Das ist nur so ein kleines Schloss. Da kostet ein Schloss 49 Euro mit zwei Schlüsseln. Und da habe ich gedacht, na gut, dann muss es ja irgendwo Schlüssel geben. Mit drei Schlüsseln 69 Euro, habe ich gedacht. 20 Euro für einen Schlüssel mehr, Wahnsinn. Dann habe ich ein paar Firmen angerufen, die ich im Internet gefunden habe. Und die wollten dann für das Nachmachen eines einzigen dieser kleinen 5,5 Zentimeter langen Schlüssel 60 bis 80 Euro haben. Da habe ich gedacht, ihr habt doch einen an der Waffe. Materialpreis 10 Cent. Gut, man muss eine Maschine dafür haben, die müssen geschliffen werden und was weiß ich nicht alles. Ich habe dann in Bonn eine Firma gefunden, der hat mir gesagt, was ist das? Ja, okay, komm vorbei. Ich sag, was kostet das? Hat er gesagt, 43 Euro. Also das ist ein Geschäft, ja. Das sind geschützte Profile, auch wenn die Dinger im Grunde genommen jeder einigermaßen fähige Schlosser nachmachen kann, wenn er den Rohling hat. Aber so etwas zu drucken als Kunststoff für 5 Euro oder 5 Dollar oder was das war, das ist schon ein Unterschied. Ich glaube, mit diesen 3D-Druckern, da kommt doch einiges auf uns zu. Wir werden künftig wahrscheinlich mechanische Schließungen gar nicht mehr sicher haben können, weil jeder ein Foto macht, eventuell mit dem Teleobjektiv. Das haben wir schon, hat der Kollege Back irgendwann mal ausgegraben, vor 6, 7, 8 Jahren, auf große Entfernung Fotos gemacht und dann Schlüssel nachgemacht. Und wenn das heute einfach so geht, 3D-Modell in den Drucker rein, Drucker macht Ratteldi-Ratteldi-Ratt, die billigsten, nicht die besten, die billigsten Drucker gibt's ab 800 Euro. Da muss man sagen, da tut sich wieder etwas in unserer Welt. Wir müssen umdenken. Wie würde man Navigationsgerät sagen, neu berechnen?
Also, ich werde mir auch irgendwann mal so einen 3D-Drucker zulegen, nicht weil ich Schlüssel nachmachen will, sondern ich habe öfter schon mal, dass mir so kleine Kunststoffteile kaputt gehen. Ein kleines Zahnrad geht kaputt oder sowas. Alles wirklich nur Kleinigkeiten. Und dann ist dann plötzlich eine Maschine kaputt. Man kriegt das Ersatzteil nicht nach, weil die sind ja nur zum Verkaufen und nicht zum Benutzen gebaut worden. Und wenn man das dann selber nachmachen kann, das ist doch wunderschön.
Ja, ich finde das auch. Das ist also schon eine sehr interessante Sache. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Ich wollte vielleicht noch etwas erzählen zu neuen Ideen zu Datenspeichern. Was ich da tut, da ist etwas durch die Presse gegangen und ich wusste erst gar nicht, was heißt denn das eigentlich von Skirmion. Und da habe ich erst mal nachgesehen, da gab es einen Tony Skirme oder Skirmi, der hat in der theoretischen Physik ein Modell aus dem Bereich der Topologie für stabile Wirbel in Feldern beschrieben. Und nach ihm ist das dann benannt. So, und jetzt geht es darum, dass Hamburger Forscher winzige Magnetwirbel erzeugt haben, die statisch sind und die aber wieder gelöscht werden können. Das heißt, man kann Informationen damit setzen, speichern. Also entweder man hat da einen magnetischen Wirbel, der übrigens zweidimensional ist. Man spricht von zweidimensionalen Knoten. Und bei dem sollen sich die magnetischen Momente in einem einheitlichen Drehsinn innerhalb einer Ebene um 360 Grad drehen. Und das ist das, was ich dabei überhaupt nicht verstehe. Da müsste man vielleicht mal diese Forscher, den André Kubetzky und Kirsten von Bergmann, direkt ansprechen. Denn wenn ich mich um 380 Grad drehe, 360 Grad, hat sich nichts geändert. Dann sehe ich das Gleiche wie vorher. Aber offensichtlich ist diese Geschichte so interessant, dass man sie wirklich weiterverfolgen will, weil man auf Palladium, auf Eisen und auf Iridium jetzt diese Wirbel erzeugen kann und damit auch Informationen dauerhaft speichern kann. Und dann sind die Speicher natürlich winzig, winzig klein. Und wenn sie beschrieben sind, brauchen sie auch keine Energie mehr. Die Wirbel bleiben bestehen und man kann sie später wieder auslesen. Es gibt immer wieder etwas Neues und es wird auch nicht langweilig. Also, Skirmion heißt dieser Kram mit SKY. Wenn Sie mal darauf stoßen, schauen Sie sich das mal an. Es könnte Zukunft haben für unsere Computertechnologie.
So.
So heißt.
Dann haben wir doch noch eine Sache, den Shop.
Genau, den Shop. Übrigens diese Speicherung da, diese Magnetwirbel, das muss bei minus 265 Grad Celsius passieren. Wenn Sie bei uns in den Shop gehen, da brauchen Sie nicht auf so niedrige Temperaturen zu hoffen. Alles gibt es zu sehr warmen Preisen.
Ja, da kann man sich den ja mal für die Freizeit auch eindecken und auch, ich muss wieder Kaffeetassen haben.
Wieso?
Da werden wir dann nochmal mit dem.
Hast du die kaputt gemacht?
Ich nicht.
Aha.
Das heißt, Newton war es.
Wer? Der Newton?
Der Newton.
Der wohnt bei dir
zu
Hause?
Das ist der die Schwerkraft erfunden hat.
Ach, und ich dachte, du wirst damit beworfen.
Und der hat sie mir quasi aus der Hand gerissen.
Ach, aus der Hand gerissen? Das ist aber ein Kerl, wenn ich den nochmal sehe.
Ja, das ist...
Dem werde ich aber den einen oder anderen Apfel auf den Kopf
werfen. Ja, den sieht man im Moment relativ selten.
Ja, also im Shop nachsehen, was es gibt. Richtig, Kaffeetassen, haben wir lange nicht darüber gesprochen. Ich müsste auch mal sehen. Die gibt es ja einmal mit dem Computerclub 2 Aufdruck und einmal sogar mit Bildern da drauf. Da müssten wir mal gucken. Und jetzt, wo bald wieder Winter wird, braucht man ja eine Tasse für einen heißen Kaffee oder sowas doch dringender als im heißen Sommer. Aber ich trinke ja auch im heißen Sommer heißen Kaffee. Ich glaube, wir machen Schluss, oder?
Genau.
Daumen hoch.
Daumen hoch und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.